Wir haben nur die Alarmanlage lauter gemacht, statt mehr Schlösser einzubauen. Ist das vielleicht unsere Security-Realität? Mein großes Dank geht heute an Sven Launsbach, Gründer von KEMI und Spezialist für Netzwerk und Security Managed Services. Sven spricht mit mir über die Entwicklung von klassischer Netzwerksicherheit hin zu modernen Zero Trust und SASE-Ansätzen und warum viele Unternehmen heute noch zu stark reagieren, statt aktiv zu gestalten. Er zeigt sehr praxisnah, wie ich finde, auf, wie MSPs mit datengetriebenem Vorgehen zur Netzwerkanalyse echte Sicherheit schaffen vom Mittelstand bis zum KMU. Einige Aussagen sind zum Zero-Trust-Ansatz. Für mich gibt es gar kein internes Netz mehr, nur noch Kommunikationsbeziehungen, die wir absichern müssen. Zur Zukunft der IT-Security. Security funktioniert nur, wenn der User so wenig wie möglich damit zu tun hat. Nehmt aus den Erfahrungswerten von Sven viel für erweiterte und moderne Security-Panele mit, die ihr für eure Managed Services nutzen könnt. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Guten Morgen, Sven. Vielen, vielen Dank, dass ich dir heute Fragen stellen darf. Wo treffe ich dich an?
Ja, moin und Grüße aus Berlin.
Aus Berlin. An einem sonnigen Vormittag. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Wir haben schon, ich bin mal sehr gespannt, wir haben uns in unseren Vorgesprächen sehr schnell flexibel vergaloppiert und ich bin freue mich drauf, bin ganz neugierig, wo uns unser heutiges Gespräch hinführen wird. Aber wir haben für alle zur Sicherheit, wir haben ein klares Thema, an das wir uns halten werden. Bevor wir das tun, stell doch gerne dich und dein Unternehmen und was ihr tut und für wen ihr das tut, einmal vor.
Sehr gerne. Ich habe eigentlich schon so in den 90ern angefangen, mehr als Quereinsteiger, war auch selbst mal bei Cisco angestellt, Ende 90er. Und eigentlich fing das schon Ende 90er bei mir an. Also es fing eigentlich komplett aus Leidenschaft an. Ich habe auch sowas nie studiert, sondern so als Quereinsteiger alles nur mir selbst beigebracht. Und bin dadurch halt auch als Consultant durch etliche größere Firmen gewandert und habe dadurch auch sehr viel in den Firmen gesehen, die ich halt später auch für die KEMI sehr gut verwenden konnte, weil ich relativ tief in den Netzwerken und in der Security reingucken konnte. Ja, das von Lufthansa, Commerzbank etc. alle so in dem Bereich. Und vor fast genau 10 Jahren, wir haben jetzt 10-jähriges, habe ich die KEMI gegründet. Das Erste, was wir gesagt haben, ist eigentlich, wir wollen nie was verkaufen, sondern alles nur als Managed Service anbieten und haben auch damals als einer der ersten überhaupt sehr stark mit Cisco Meraki SD-WAN angeboten, aber auf vollkommener Mietbasis. Also wo wir auch große Kunden bekommen haben, die so gesagt haben, na, ich will eigentlich die Infrastruktur benutzen wie eine Cloud, aber es ist halt eine Infrastruktur, die steht in 200 Lokationen und haben auch dadurch solche größere Firmen bekommen, wo wir das einfach als ein komplett Managed Service anbieten. Und in den letzten Jahren sind wir noch stark mehr in den Bereich Cybersecurity gewandert, nicht nur in der Infrastruktur. Sind eigentlich so nicht der Allrounder, sondern eher wirklich Spezialist in dem Bereich halt Netzwerkinfrastruktur, aber auch sehr, sehr stark in Infrastrukturen wie jetzt SASE, Secure Access as a Service oder auch SSE genannt und Zero Trust Microsegmentierung. Das ist so, wo wir uns in den letzten 3-4 Jahren noch sehr stark drauf spezialisiert haben, auch da Managed Services anbieten und da auch im Großkundenbereich oft unterwegs sind.
Und damit sind wir genau schon, vielen Dank Sven, im Themenfokus zielgenau gelandet. Jetzt kann man sich ja bei manchen Dingen, und wenn wir jetzt bei Netzwerk- und Security-Fragestellung bleiben, fragen, sind wir als und ihr auch als IT-Dienstleister auf der reagierenden Seite oder sind wir die von uns aus die Dinge prägen? Wenn man mal annimmt, naja, vermutlich reagieren wir auch mit solchen Konzepten und Modellen und Zero Trust ja auch auf das, was vielleicht bedrohungsseitig sozusagen, ne, diese Unternehmen, für die ihr tätig sein dürft, was sich dort auf dieser Bedrohungsseite ändert, und dann kommen neue Konzepte und Modelle, wie man Netzwerke aufbaut. Vielleicht sind wir eher der Reagierer mit all diesen Modellen. Wie ist aus deiner Sicht, nur mal als Hypothese, wir diese Modelle reagieren eher, auf was reagieren sie denn da sozusagen im Außen? Was ist denn das? Wir kommen gleich dazu, was es denn wirklich ist, aber es ist ja eine Antwort vielleicht auf eine Herausforderung, die es gibt für eure Kunden, die sie mit euch gemeinsam lösen wollen. Was sind denn so die wesentlichen Herausforderungen, was so das Netzwerk und die Sicherheit angeht?
Also einmal finde ich, du hast es eben schon gesagt, eigentlich dieses Reagieren. Und ich finde, klar haben solche Software wie XDR und so weiter ihre Daseinsberechtigung. Aber haben wir nicht immer nur die Alarmanlage lauter gemacht, als mehr Schlösser vorgebaut in den letzten Jahren damit? Ja, ein SOC aufgebaut etc. und so weiter. Aber das sind ja alles eher Maßnahmen, wo schon was am Passieren ist. Weil ganz oft ist es in den Netzen und auch nicht nur bei den kleinen Firmen, sondern auch bei den großen Firmen, dass die meisten ihre Netze oder ihre Services kaum kennen, die so in den Netzen, also gerade in größeren Netzen bei Kunden, halt da so rumschwirren und auch rumschwirren lassen, weil sie denken, sie haben ja ein internes Netz und das hängt ja hinter einer Firewall. Und das ist ja sicher, weil es ja ein internes Netz ist. Das glaube ich halt gar nicht mehr. Also für mich gibt es gar kein internes Netz mehr, sondern es gibt nur Kommunikationsbeziehungen, die wir absichern sollten. Ja. Und ich glaube, dass wir auch in der Zukunft auf ganz andere Dinge stoßen. Weißt du zum Beispiel, was könnte 2029 zum Beispiel passieren? Hast du eine Idee? Was war in der Cybersecurity-Lage da, die Forschung gerade sagt, was passieren könnte?
Gut, dass du das mit Security noch sagst. Ich wollte noch einbringen, ich werde weniger arbeiten als heute. Keine Ahnung. Aber es geht um Security und 2029. Wir werden der KI ausgeliefert sein.
Auch ein sehr guter Hinweis. Das ist auch. Aber die letzten Forschungen zum Thema Quantencomputing sagen, dass unsere Verschlüsselung in 2029 komplett entschlüsselt werden können und alles, was wir jetzt versenden, da mitgelesen werden kann. Also beziehungsweise, wenn jetzt jemand Daten schon aufnimmt im Transfer, dann würden die mit Quantencomputer in 2029 komplett entschlüsselt werden und man kann sie mitlesen. Und dann haben wir mit Sachen zu tun, dass wir dann halt Datenleaks quasi alle haben, wo wir dann natürlich auch wieder datenschutztechnisch wirklich hinterherlaufen müssen. Also müssen wir jetzt schon eigentlich dafür sorgen, mit Post-Quantum-Verschlüsselung, dass wir in 2029, natürlich wahrscheinlich wird es für die meisten, weil nicht jeder hat einen Quantencomputer im Keller stehen haben, aber das Bild allein schon, dass wir jetzt eigentlich eine Verschlüsselungstechnologie einsetzen, die in ein paar Jahren nichts mehr wert ist.
Ja. Die und ich bleib nochmal kurz bei dem Aspekt. Und ist das etwas, wo sozusagen du oder ihr bei KEMI auch jetzt schon auch mit solchen Hinweisen in den Dialog mit den Kunden geht, dass es bei dem, was ihr, du sagtest, wir reichen unsere Leistungen auch im Kern als Service dar. Also ist das etwas, was ihr heute schon thematisiert? Auch, ich meine, 2-3 Jahre gehen schnell rum und dann ist man da.
Auf jeden Fall. Also jetzt auch schon Technologien und Produkte einsetzen, die halt Post-Quantum sicher sind. Das gibt's schon auf dem Markt. Das ist schon total verfügbar halt. Man muss sie halt nur schon jetzt beraten und auch langsam einführen. Und das sind schon einige Dienste, die das komplett mitbringen eigentlich per se. Und aber man vergisst es eigentlich jetzt. Also man spricht kaum drüber.
Ich möchte gern zu dem, du hast dieses sehr schöne Bild mit Alarmanlage lauter machen. Das sinkt noch in mich rein sozusagen. Da würde ich gerne nochmal, dass du das vielleicht nochmal beschreibst, wenn du über Secure Access etc. oder Zero Trust, wenn du das nochmal beschreibst, warum aus deiner Sicht das auf einem anderen, sagen wir mal, Niveau zu sicheren Zuständen im Netzwerk führt als Agenten auf den Endpunkten, ob die jetzt IDA, XDA oder wie auch immer sie heißen mögen dann an der Stelle. Sehr gerne. Wo ist für dich da der grundlegende Unterschied?
Also erstmal das Wort SASE, Secure Access Service Edge als Dienst. Es wurde mal von Gartner gebildet eigentlich so als Idee und es ist ja eigentlich auch nur so eine Art Framework, also jeder kann das ein bisschen anders machen. Aber eine der Hauptkomponenten ist Zero Trust Network Access. Und da komme ich gleich nochmal ein bisschen zurück drauf. Aber es sind auch andere Komponenten drin eigentlich, die ja Outbound Proxies, die man so kennt, halt Data Loss Prevention, SD-Warn-Strukturen so ein bisschen sind dann mit drin, Cloud Access Service Provider, CASB, nicht Provider, Remote Browser Isolation, das sind solche Komponenten, die in diesem SASE drinstecken. So. Die Hauptkomponente ist eigentlich Zero Trust Network Access. Und auch bei Zero Trust Network Access wird auch sehr gerne was verwechselt. Nämlich der Network Access, das ist so ein bisschen die Idee eigentlich so von dem North-South-Traffic, sagt man schön eigentlich. Also das, was so in die Burg reingeht, durch die Burgmauer durch. Also der Türsteher, der an der Burgmauer steht halt. Und Zero Trust Microsegmentation ist eher das, was innerhalb der Burg passiert. Jetzt ist halt nur, wo zieht man die Burgmauer an der Stelle? Und das ist eine Definition, die dann halt jeder selbst machen muss in dem Moment. Das kann halt in der Cloud passieren, weil ich meine Services vielleicht schon in der Cloud habe oder halt On-Prem habe. Und den Verkehr, die Verbindung, die ich dann halt auf diese Services lasse, möchte ich halt mehr schützen durch Zero Trust. Und das bedeutet, dass ich eine Identität noch mit abfrage und nicht nur einfach nach einer alten Firewall-Struktur mit Source und Destination IP arbeiten, sondern wirklich nochmal frage halt, darf der User rein? Also mit einem Identity Provider zu verknüpfen und halt über typischerweise so eine Azure AD-Gruppe oder so zu benutzen, oder eine Entra-ID-Gruppe zu benutzen, die dann halt den User da drin hat und diese Abfrage mit generiert. Weil wenn ich jetzt gar kein Login auf dem File-Server habe, warum soll ich überhaupt dahin kommunizieren können? Wenn ich die Gruppe fürs Login für den File-Server benutze und benutze die auch noch als Türsteher, dass der checkt, dass der User da überhaupt hinkommunizieren darf, heißt auch wesentlich weniger Verbindungen hin und wesentlich weniger Möglichkeiten für Hacker dahin zu kommen. Zusätzlich wird meistens dann noch was dazu genommen, dass die Abfrage der Firmenkomponente, des Firmennotebooks, des Firmencomputers, was vielleicht in einem MDM drin hängt, also in Intunes oder so drin hängt, ob das auch wirklich ein Firmengerät ist. Weil wenn der Hacker die Identität geklaut hat, dann hat er meistens das Notebook nicht dazu geklaut. Wenn jemand ein Notebook geklaut hat, manchmal weiß es die Identität nicht. Also wesentlich mehr Faktoren, die noch dazu gemixt werden, um die Verbindung dahin überhaupt zu überprüfen. Da geht es noch gar nicht darum, um das Login dieses Service zu überprüfen, weil das macht halt die Applikation selbst. Das sind andere Dienste, die wir noch mit rein mixen können. Web Application Services noch, auch API Security etc. Aber das ist allein schon ein Riesenthema. Aber allein nur diese Verbindung dahin zu gestalten. Und dann gibt es den Zero Trust Microsegmentation Part, wo ich innerhalb dieser Burg gestalte halt, wie die Verbindung überhaupt sein dürfen. Und da ist eigentlich das beste Beispiel, was man da immer sagen kann, ist sowas wie Remote Desktop. ja, warum muss ich das von überall aus zulassen, auch innerhalb eines Layer-2-Netzwerkes, also was innerhalb des hinter der Firewall passiert und so. Mhm. Und ganz oft natürlich fangen viele an und wollen segmentieren, aber diese Projekte gehen halt oft schief. Ja, besonders im OT-Bereich, weil, naja, der damals vor 20 Jahren die IP-Adresse mal angepasst hat in der Druckpresse, den finden wir gerade nicht mehr. Das sind meistens die Probleme, die man damit hat.
Jetzt ist, ne, die auch, ja, dass sich der Einsatz dessen, was du gerade, ne, als Zero Trust beschrieben hast, der auf einer rationalen Ebene sinnvoll erscheint, muss ja auch auf einer operationalisierten Ebene für den Kunden, mit dem ich spreche, angemessen und sinnvoll sein, weil ich einfach mal, also ich einfach davon ausgehe, dass um sowas aufzubauen, unabhängig vom Betreiben hinterher, ne, wenn ich jetzt an Kundenstrukturen größer 500 zieht, also jetzt gar nicht Lufthansa oder ähnliches, sondern so den guten, also das Rückgrat dieser hiesigen Wirtschaft, ne, dieser wirklich sehr wertgeschätzte Mittelstand. Aber auch wenn ich jetzt 500 bis 1000 IT-Arbeitsplätze, was ja schon eine gute Menge ist, habe, und dann habe ich bestimmt ganz, ganz viele Zugriffe von A nach B, ob das von Norden nach Süden oder, ne? Also jetzt als IT-Verantwortlicher, wenn du mit mir sprichst, würde ich sagen, also rational würde ich sofort sagen, finde ich toll, ne? Scheint mir auch sicherer zu sein als das, was wir heute haben. Aber wie viel muss ich denn jetzt machen und wie lange dauert das, bis wir all das, was hier jetzt einfach so passiert, weil eben nichts abgefragt wird über Identitätsprovider etc., überführt ist in ein dann überprüftes Zero-Trust-Konstrukt? Also sitzen wir jetzt hier ein Jahr und ich muss mir erstmal eine 500.000 holen oder wie gehen wir jetzt weiter?
Also sehr, sehr gute Frage, weil das ist auch immer die ersten Fragen, die wir bei solchen Kundenkontakten eigentlich nicht wirklich haben. Klar kann man die Millionen uns geben, aber wir brauchen es eigentlich nicht dafür, um da sowas aufzusetzen. Es ist viel einfacher, als die meisten denken eigentlich, weil das Erste, was man eigentlich tut, ist, wenn man jetzt ein agentenbasiertes Microsegmentation zum Beispiel ausrollt, dann macht man nichts anderes, als erstmal so eine kleine Software auszurollen, möglichst an den bekannten Stellen, Server hauptsächlich natürlich, auch teilweise Clients, und lernt erstmal, was das Netzwerk macht. Ah. Also diese Agenten tun erstmal das Netzwerk komplett visualisieren, in eine Graphen umwandeln.
Jetzt kommt erstmal der Arzt.
Ja, was hast du denn? Genau, bevor man ihnen die Medizin gibt.
Ja, genau. Ich finde es sinnvoll, wenn man das erstmal, wenn man gefragt
wird. Genau, schönes Bild. Ja, und das ist das, was man auch ganz oft laufen lässt, so für teilweise echt ein paar Monate sogar halt, um alles aufzuzeichnen, um wirklich zu sehen. Und dann fängt man an, das Netzwerk so zu taggen quasi. Also man kann dann halt sagen, halt, man sieht diese Verbindung von da nach da, was ist es denn? Das ist die Applikation, und kann somit auch einen Servicekatalog rausgenerieren, was viele ganz oft nicht haben. Ja. Und ich meine, gerade so ein Servicekatalog, den man auch weiter, also erstmal auf der Verbindungsebene nachher kennt, jetzt wird Robert natürlich große Augen bekommen als Servicekatalog-Mensch. kann man diese Informationen super halt da rein integrieren. Und dann fängt man an, und das nennt sich dann, also Nesting nennt sich das. Also man fängt an halt, man sieht zum Beispiel in einem Netz Layer 2, da habe ich halt einen Applikationsserver und einen Datenbankserver. Aber der Datenbankserver, da muss ja gar keiner direkt drauf zugreifen, weil vielleicht die Applikation ja nur drauf zugreift. Also kann ich doch auch das so machen, dass nur innerhalb dieses Netzes durch diese Agenten-Firewall quasi, und die macht nichts anderes, als die lokale Firewall des Servers zu benutzen, nur die Verbindung noch von der Applikation zur Applikation, zum Server
zur Datenbank.
Zum Datenbank hin halt hin lässt. Aber abends muss ich das ja auch mal managen. Also lasse ich vielleicht RTP zu, aber auch nur von diesem einem Jump-Server, der vielleicht nochmal extra in der DMZ gesichert ist und keiner so einfach draufkommt. Ja, somit, das ist auch das allererste, was man macht, erstmal diese ganzen Management-Protokolle wegzunehmen in einem Netz halt. RTP, SSH und so weiter halt. Und das ist auch schon mal so das große, was man als Sicherheit reinbekommt, weil wenn ein Hacker im Netz ist, dann fängt er natürlich an, damit irgendwie in die nächsten Sachen reinzukommen halt. Und dann fängt man weiter an und weiter zu segmentieren. Man macht das nicht auf einmal, sondern man lernt immer aus dem Netzwerk. Und man kann es auch vorsimulieren. Man hat halt solche Möglichkeiten, halt Firewall-Regeln der Segmentierung über dieses Tagging halt vorzusimulieren und sieht halt, ob die grün oder rot sind, obwohl sie noch gar nicht aktiv sind. Und dann tut man sie erst aktiv schalten und weiter segmentieren. Ist ein bisschen dann schon ein Prozess, der über Monate geht, aber viel einfacher geht, als die meisten immer denken, weil sie jetzt alles mitsniffern müssen und müssen erstmal alles rausfinden halt. Ja.
Also das finde ich auch, also als Laie nachvollziehbar. Das ist, man geht und Unternehmen, wie arbeitet ihr? Und dann gibt's so Visio-Prozessschaubilder. Na, das ist die Hoffnung, wie gearbeitet wird. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ne, ist das Mittracken, Mitaufzeichnen des echten Datentransfers, das ist ja die Realität und nicht das Visio-Schaubild. Das ist so ein bisschen wie, sagen wir mal, gibt ja auch Process Mining jetzt auf einer anderen Ebene, um mal zu analysieren, wie läuft's denn in Wirklichkeit? Werden Tickets 37 Mal hin und her geschoben, obwohl in unserem Abflussdiagramm das gar nicht drin ist. Also ihr lernt nicht aus einer, vielleicht auch, ne, aus einer Befragung der Beteiligten, sondern aus dem System selbst.
Genau.
Was da passiert.
Das Lernen hat noch einen Riesenvorteil gegenüber einer normalen Firewall-Struktur, weil die Agenten auch erkennen, welche Services auf dem Host dafür benutzt werden. Also welche Programme auch diese Kommunikationsbeziehung benutzen, was eine Firewall so direkt ja gar nicht mitkriegt. Die kann zwar vielleicht diesen Verkehr mitschneiden, aber welches Programm das in Wirklichkeit benutzt, das kann die Firewall gar nicht erkennen. Ja, das ist auch noch ein Riesenvorteil und es wird halt alles komplett visualisiert und in Graphen abgebildet. Naja.
Und wenn jetzt, keine Ahnung, 5 SaaS-Apps von wo auch immer. Wenn du sagst, es wird erkannt, was denn da gemacht wird, dann gibt's, keine Ahnung, noch die Reisekostenabrechnung per SaaS hier, die 3 machen und du kannst ja auf deren, du kannst ja da vermutlich nur beim Ausgangstraffic sehen, wo es hingeht, aber wo es dann da tatsächlich hingeht, da ist ja kein Agent mehr, der dann noch irgendwas zurückliefern könnte, oder?
Genau, das nennt sich Unmanaged Workload, den wir jetzt trotzdem sehen, aber halt auf der anderen Seite nicht einsperren können halt. Aber trotzdem sehen und erkennen im Graphen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr weit heutzutage. Also vor 2-3 Jahren, ich beobachte das schon seit etlichen Jahren, war es noch nicht ganz so weit, aber im jetzigen Systeme, das ist allein schon diese Vorsimulierung. Das ist Wahnsinn. Ja, dass ich einfach erstmal vorsimulieren kann und sag so, Moment, habe ich noch nichts kaputt gemacht?
Ja.
Aber ich weiß es. Es geht oder nicht.
Wenn man jetzt mal einmal den Blick von diesem 500 bis 1000 Arbeitsplatz und IT-Arbeitsplatzunternehmen, jetzt ist ein weiteres Rückgrat dieses Landes, sind ja auch die wirklich KMUs. Also ne, wenn wir unseren Blick jetzt mal in die kleineren Unternehmungen, die keine eigene IT haben, die vielleicht auch dem, was du eben erklärt hast, oder ich weiß nicht, ob die dem Begriff Zero Trust gegenüber aufgeschlossen sind. Also wie siehst du, vielleicht zweigeteilt. Einmal, ist das für KMI, ist das für euch überhaupt etwas, mit dem ihr euch auseinandersetzt? Und unabhängig davon, wie siehst du denn die Absicherung so einer KMU-Welt? Sind das Modelle, Methoden, was du gerade alles beschrieben hast, die auch dort eigentlich greifen sollten? Oder ist das doch dann eine zu große Kanone?
Nee, auf gar keinen Fall. Also gerade das Thema Sassy ist eine Riesenmöglichkeit eigentlich bei auch KMUs, weil ganz oft ist es ja im KMU-Bereich so, es wird im Moment der Server, der on-prem ist, auch gerne mal in eine Cloud gestellt. Mhm. 2, 3 Server, die man hat. Ja. Brauche ich dann wirklich noch diese Art von Firewall in meinem Büro, die dann eine IPsec-Verbindung dahin macht und so weiter? Oder sage ich eher, mein Büro ist so eine Art Homeoffice. Weil warum haben wir seit Jahren eigentlich im Homeoffice immer mehr Security eingeführt? Ja, direkt vom Client aus eine Verschlüsselung zu machen und so weiter. Warum benutze ich nicht genau diese Idee und ziehe sie auch in meinem kleineren Büro ein? Mhm. Um dann vielleicht von jedem Client aus auch verschlüsselt zu meinem Server zu kommunizieren. By the way, Post-Quantum schon. Ja, der dann halt in der Cloud schon steht, weil da gerade der Umzug von On-Prem dahingegangen ist. Aber auch andersrum, dass ich auch von außen auf einen On-Prem-Server nach innen zugreifen kann oder halt auch innerhalb meines Netzes die Möglichkeit habe, auf diesen Server verschlüsselt schon zuzugreifen und auch diese Identitätsabfragen machen zu können und so weiter. Das kann man schon, also wir fangen bei Lizenzen schon ab 2 Lizenzen an, ohne Probleme. Das kann schon, wir haben auch Kunden, die haben nur 10 Clients vielleicht. Wir sind jetzt nicht die, die Client-Betreuung machen. Ganz oft machen wir das auch noch mit dem schon MSP, der schon auch vor Ort vielleicht auch mal ist oder so, dass wir das auch so ein bisschen im Hintergrund ganz oft machen. Aber Möglichkeiten, auf jeden Fall würde ich das da definitiv gerne mehr sehen, als nur die typische Firewall, die da ist.
Und du sagst, also aus deiner Sicht kann ich nachvollziehen, aber es wird ja, also das eine ist, dass der, sagen wir mal, Geschäftsführer mit diesen 10, 15 Arbeitsplätzen inhaltlich nachvollziehen kann, dass sein Sicherheitsniveau dadurch deutlich gesteigert wird. Und das zweite ist ja nahezu immer kommt das direkt hinterher, ist die Wirtschaftlichkeit des Ganzen. Sprich, wie viel muss ich investieren, um ein höheres, also ich kann immer mehr investieren und werde ich nochmal sicherer und nochmal sicherer und nochmal sicherer. Und da ist ja umso mehr vermutlich auch die Frage, wie kriege ich eine gute Balance zwischen meinem Budget, was ich da habe, und dem Sicherheitsniveau, was ich habe. Mhm. Jetzt könnte ja der, ich simuliere das mal ganz kurz, der Geschäftsführer sagen, ich verstehe das, aber das ist doch vermutlich teurer als meine Firewall, die ich schon abbezahlt habe, oder? Fragezeichen.
Gut, ich meine, alles, was abbezahlt ist, ist teurer.
Ja, streich den letzten.
Ja, aber ich sehe so, dass die Security Service auf der aktuellen Firewall einfach keep it easy in der Richtung halt. Sondern die Policies wandern eigentlich auf diesen SaaS, also auf diesen SASE Service eigentlich drauf. Habe ich schon SaaS mit Sassy, Sassy. Was im Endeffekt, da ist sehr eine Art SaaS-Service. Auf dem Sassy-Service drauf. Und ich brauche nur an einer Stelle meine Policies managen, egal wo ich mich gerade befinde. Ja? Und dieses Management dieser Policies ist wesentlich einfacher, als ich das noch vielleicht lokal auf irgendwelchen Firewalls machen muss. Und jetzt habe ich die Security auch nur lokal. Das heißt, die gleiche Security habe ich ja nicht, egal wo ich mich befinde. Also ich mache mein Notebook auf und bin sofort secure, egal wo ich mich befinde. Ob ich mich jetzt auf der anderen Seite der Welt befinde, ich nehme sie überall mit hin, die Security. Ja, und das zu managen wird wesentlich einfacher, als irgendwelche lokalen Strukturen, Traffic aufbrechen lokal, den ich dann durchsuchen muss, etc. und so weiter. Ja, ganz oft ist es ja so, Mitarbeiter gehen dann halt, sag ich mal, jetzt vielleicht der, auch die 10-Mann-Bude könnte ja sein, dass sie jetzt gerade in China einen Termin haben, fahren nach China, Japan, sonst was in die Richtung, ja, machen das VPN aber auch nur auf, weil ich mich auf den Server gerade in Deutschland verbinden will. Aber nicht, weil ich jetzt mich gerade da in Japan in Tokio, wo das beste Sushi-Restaurant ist, gerade informieren will. Und das wird eigentlich unsichtbar für den User immer da sein, weil dann auch dieses Web-Gateway, was in dem Sessi eines der Dienste ist, auch automatisch immer mitgenommen wird. In solchen Diensten halt. Und es muss für den User eigentlich unsichtbar sein, Security. Weil sonst funktioniert Security nicht. Ja, also wenn ein User nur ein VPN selbst aktiv einschalten muss, dann macht er das immer weniger, wenn er jetzt auch nur was wie ein Office 365 oder sonst was benutzt. Ja, und verliert dann dadurch Security.
Ich muss bei User unsichtbar. Ich mache nur, nachdem ich schon versuchte, den GF zu simulieren, kommt jetzt der User. Fällt dann dieses Multifaktor-Ding, wo ich immer noch mal auf dem Handy irgendwas machen muss, fällt das dann weg?
Nicht immer für alle Applikationen. Das kommt immer darauf an, ob man seine Applikation natürlich schon so ausgestattet hat. Dann kann man da diesen Identity-Provider natürlich mit rein integrieren und nutzen. Aber meistens benutzt man den gleichen Identity-Provider für die Kommunikationsbeziehung der Security da drauf und für dann die Applikation. Mhm. Ja, dann wird das wegfallen oder unsichtbar sein für den User. Mhm. Natürlich passiert im Hintergrund was, ja, aber es wird für den User eher unsichtbar werden halt. Und auch nochmal das, für mich ist das absolut Wichtigste, dass Security meistens nur funktioniert, wenn der User so wenig wie möglich damit zu tun hat.
Das heißt, ich werde vielleicht einmal einen zweiten Faktor machen müssen, aber nicht für alles, was ich nutze, sondern im Wunschzustand wird der zweite Faktor einmal eingesetzt, um, was du eben ja meintest, meine Identität, mein Device, die jetzt nach draußen kommunizieren, einmal nochmal quer zu überprüfen. Und dann komme ich damit zu meiner Buchhaltungslösung, zu meinem ERP, auf meinem File-Server und was ich halt immer so zum Arbeiten brauche. Ohne dort nochmal, weil es durchgereicht wird, zweiten Faktor explizit eingeben zu müssen.
Natürlich tut der Identity-Provider ständig neu prüfen und checken auch. Aber ja, das ist das, was eigentlich das Ziel sein sollte. Ohne dass es der User merkt, dass diese Überprüfung ständig passiert eigentlich.
Genau. Wenn wir haben mit dem Rückblick gestartet und wie sollte es anders sein, dass mit dem Ausblick? Du hast mich ja schon nach 2029 gefragt. Ich hätte jetzt natürlich schlagfertig dich müsste ich fragen, weißt du eigentlich, was 2031 passiert? Und mein Problem wäre nur, ich weiß es selber nicht, ich müsste mir auch eine Antwort parallel dazu überlegen. Insofern frage ich dich allgemein, neben dem Quantenaspekt, den du eben angesprochen hast, gibt es weitere 2, 3 große, schon sichtbar, vielleicht noch nicht spürbar oder erlebbar auf unseren Geräten und in unserer IT-Nutzung, aber Dinge, von denen du sagst, das ist eigentlich schon klar, oder nicht du sagst, sondern auch andere, ne? Du hast ja eben auch andere zitiert mit Studien, wo du sagst, da kommt was für das Thema Netzwerk und Sicherheit, sicherer Transfer in Netzwerken nochmal wirklich einen großen Effekt haben wird innerhalb, sagen wir mal, der nächsten 5 Jahre.
Mhm. Also was ich aktuell schon stark sehe, ist halt der Trend der API. Jeder fängt an, ich expose in der API und dann kann der mit dem und dem und so kommunizieren und du schickst mir einfach nur über die API die Daten. Keiner macht sich aber groß Gedanken über die Security der API. Also Inhaltsprüfung, auch da schon natürlich Postquantum und so weiter. Aber die API wird meiner Meinung nach sehr stark security-mäßig, ja, zu wenig beachtet. Mhm. Eigentlich halt. Also auch da ist einiges, was getan werden kann und auch schon jetzt getan werden kann auf jeden Fall. Thema DDoS haben wir immer wieder. Auch das ist immer noch groß. Also es kann auch der kleinen Applikation passieren oder auch sogar den kleinen KMU, wenn der Anschluss gedDoSt wird und so. Das wächst auch gerade sehr stark. Also wir haben immer mehr DDoS-Angriffe, wo viele sagen, mich interessiert mich nicht als kleine Firma. Aber das waren nur auch kleine Verkaufsplattformen, hatte ich gerade aktuell, die absolut abhängig waren von ihrer Verkaufsplattform und 3 Tage die DDoS waren, bis wir dann kamen. Ja, da hat keiner drüber nachgedacht. Das, wie gesagt, wächst auch sehr stark. Dann hast du eben schon eine Sache gesagt, KI, AI. Mhm. Klar, also wenn man jetzt gerade hört, was da manche KIs, Claude und so, gerade rausgebracht hat, wo ja Schwachstellen erkannt werden, die teilweise 20 Jahre alt sind oder so. Ich glaube, dass uns da einiges aufholen wird halt. Und jahrelang wurden Applikationen ja nie gebaut als Secure by Design, sondern Hauptsache sie funktioniert.
Ich habe gerade das Bild, entschuldige, dass ich dich unterbreche, das Bild des KI vielleicht so ein bisschen wie ein Röntgengerät ist, wenn ich den Menschen immer nur von außen befrage und ich sehe auch die Haut und da sehe ich, oh, da ist aber was. Und jetzt kriege ich ein Röntgengerät und kann reingucken und sehe vollkommen andere Dinge, als ich per verbaler Kommunikation und Betrachtung des äußeren Menschen tatsächlich sehe. Ja,
also es geht weit über Pentesting noch raus, was da auf uns zukommen wird, halt, um das zu erkennen, was da die Löcher sind und alles. Das ist halt, dann gibt es schon auch im ITP-Bereich so ein bisschen das sogenannte Session-Clown halt, dass es auch da schon Möglichkeiten gibt, dass Hacker auch schon authentifizierte Session klauen. Das reicht auch nicht mehr der IDP und auch nicht mehr der Multifaktor aus, im Endeffekt. Also muss ich das auch wieder binden eigentlich zu meinen Geräten, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe, dass ich doch mal eine andere Prüfung habe, dass diese Session auch meinem Gerät eher zugehörig sind. Ja, weil die Session von woanders jetzt geklaut wird und dann kann aber der Hacker mit der Session nichts mehr anfangen. Das sind so die Trends, die ich im Moment sehr stark auch sehe von den Hackern. Aber auch nochmal, um auf diese Röntgengerät zurückzukommen, halt, ich glaube, dass wir da einiges an sogenannten Web Application Firewalls auch brauchen, im Bereich Web oder andere Applikationen, die da als Frontline dastehen. Und auch, was ich immer sehr gerne sage, ist, Leute, macht euch unsichtbar. Wenn ich meine Firewall vor Ort habe, mit meinem Anschluss, mit meiner IP, mit meinem DNS-Namen, der auf der IP zeigt und Nothing nach innen baue, dann bin ich nicht unsichtbar. Ja, dann fängt der Hacker erstmal an, macht einen Pentest und so weiter und sieht halt, da antwortet was, da antwortet irgendwas. Da gibt's so viele Outlook Web Access, die auf der Welt offen stehen. Warum? Da gibt es so viele gute Möglichkeiten, dass nur die Geräte, die auch der Firmen zugehörig sind, auch dann der Outlook Web Access drauf antwortet und nie ein Pentest oder ein Hacker da drauf geht. Ja. Und ich meine, wir haben so oft gerade diese Themen mit, wie oft muss das Zeug gepatcht werden, weil ganz schnell Zero Day und so weiter. Ja, da kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. Daher lieber diese Schutzmaßnahmen halt die Kommunikationsbeziehung auch schon schützen halt. Und ja, wie gesagt, unsichtbar machen. Wenn man unsichtbar ist, ist man auch von Hacker unsichtbar.
Ich muss die Vorlage reinmachen. Ich danke dir sehr. Wir machen uns jetzt auch unsichtbar. Unhörbar machen wir uns gleich nämlich. Ich fand das super, super spannend. Danke dir sehr für die Ausführung. Ich habe was lernen dürfen. Ein großer Mitgrund, warum ich diesen viel Freude an diesem Podcast habe. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass alle anderen, die dir zuhören, auch was gelernt haben. Und wenn jemand danach mit dir in Kontakt treten möchte, wie wäre die einfachste Möglichkeit, mit Sven in Kontakt zu kommen?
Also ich bin LinkedIn ganz einfach zu finden, weil da bin ich sehr einzigartig. Ja, einfach Sven Launzpach mit P. Das ist am einfachsten oder halt einfach sven@kemi.io. Und wenn ich nicht antworte, dann bin ich gerade auf Kemi, weil das ist nämlich eine Insel von Hawaii. Und daher war auch die Idee des Managed Service, dass unsere Kunden in Urlaub fahren können und wir kümmern uns um die Security.
Dann werde ich den Link auf dein einzigartiges LinkedIn Profil in die Shownotes packen, könnt ihr da gerne einmal raufklicken. Sven, vielen, vielen Dank und eine gute und sichere Zeit für dich und uns.
Sehr viel Spaß gemacht. Dank dir.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
So, stopp.